Paolo Gabriele war bis letzte Woche einer der wenigen Menschen, die zu dem engen Kreis der päpstlichen Familie gehörten. Zwei Privatsekretäre, vier Hausdamen und Kammerdiener Gabriele kommen dem Papst so nah wie sonst kaum jemand. Nun hat sich ausgerechnet der Kammerdiener als Verräter erwiesen. Über Jahre hat er vertrauliche Dokumente gesammelt und sie dem Journalisten Gianluigi Nuzzi zugespielt, der Auszüge daraus in einem Buch veröffentlicht hat. Was wie ein zur Wirklichkeit gewordener Kirchenkrimi klingt, weitet sich immer weiter aus. Nicht nur den Kammerdiener-Maulwurf soll es da gegeben haben, sondern eine ganze Maulwurf-Familie sozusagen erschüttert das Vertrauen des Papstes. Und darüber spreche ich mit dem Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur, Ludwig Ringeifel. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass so etwas passiert?
So etwas kommt sozusagen in den besten Familien vor. Wir haben Spione, Leute in der Nähe von Päpsten schon in früheren Jahrzehnten gehabt. Und gewissermaßen hat jede Zeit ihre Spione. Früher waren das Spione, die von den Nazis im Vatikan platziert wurden. Dann waren es Spione, die von der Stasi und anderen kommunistischen Geheimdiensten dort platziert wurden, ganz in der Nähe von Johannes Paul II. Auch. Und jetzt haben wir Spione, die im Auftrag der, ja, ich würde mal sagen, der neuen Transparenzideologie agieren. Das heißt, das sind also Leute, die versuchen, Transparenz um jeden Preis auch in so eine abgeschottete Welt wie den Vatikan hineinzubringen. Und was da genau passiert ist, wer da wen angestiftet hat und was genau das Ziel war, das ist noch nicht so ganz klar. Aber wie gesagt, es gibt kein hundertprozentiges Mittel für keine Macht dieser Welt, sich völlig abzuschotten. Es kann immer wieder gelingen, dass eben in den internsten Kreis jemand eingeschmuggelt wird, der dann Sachen nach draußen bringt.
Es gibt ja nun verschiedenste Vermutungen, so etwa die, dass der Kammerdiener nur ein Handlanger von Menschen war, die mit der Veröffentlichung dieser Dokumente ganz andere Ziele verfolgen. Ist da denn eine Verschwörung gegen Papst Benedikt XVI. Im Gange?
Nein, also diese Verschwörungstheorie, davon halte ich relativ wenig. Nach allem, was bisher bekannt geworden ist, wollten ja diese Leute, die da Dokumente an die Presse bzw. an den Herrn Nuzzi herausgegeben haben, gerade nicht den Papst stürzen oder schwächen, sondern im Gegenteil, sie wollten ihn stärken, indem sie mehr Transparenz in den Vatikan hineinbringen, weil eben der Vatikan bisher, ich würde mal sagen, so in den letzten 5-6 Jahren ein ganz abgeschottetes System war. Das war viel abgeschotteter als noch im Pontifikat von Johannes Paul II., wo immer wieder doch eine ganze Menge Informationen an die Presse rausgesickert sind. Das hat man im Vatikan nicht gerne gesehen, aber es war dennoch ein nützliches Instrument, um die Medien ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und seitdem eben diese Informationsströme versiegt sind, ist da ein gewisser Druck entstanden und der sucht sich jetzt ein anderes Ventil und das sind eben diese Vati-Leaks, wie man inzwischen sagt.
Für neuen Wirbel hat heute ein Bericht in einer italienischen Tageszeitung gesorgt. Dort outete sich ein Vatikan-Mitarbeiter, natürlich anonym. Auch er sei an der Veröffentlichung der vertraulichen Dokumente beteiligt gewesen. Eine Vatikan-Angestellte soll ebenfalls mitgemacht haben. Und sogar von einem Kardinal ist die Rede. Kann selbst ein Papst denn niemandem wirklich trauen?
Ja, es wird ja die Äußerung von einem Beichtvater dort überliefert, der sagt, wenn also selbst der Butler nicht mehr vertrauenswürdig ist, welchen Menschen kann man dann überhaupt noch trauen? Das ist in der Tat ja eine Stellung, die sehr nah an die Person des Papstes herangeht, also bis in den innersten Bereich seines Wohnens und Lebens. Das sagt aber nicht, dass der Papst jetzt niemandem mehr vertrauen könnte. Er wird weiterhin seinem persönlichen Sekretär vertrauen können, er kann weiterhin dem Kardinalstaatssekretär vertrauen, er kann fast allen dort im Vatikan vertrauen, aber es wird eben eine gewisse Gruppe geben, die da zu diesem Kreis der Transparenz Leute gehören. Und da muss man jetzt schauen, wem man da noch was vertrauen kann. Er müsste aber vor allen Dingen, glaube ich, die eigene Informationspolitik jetzt ändern. Also von sich aus mehr Transparenz schaffen, damit eben solche Geschichten gar nicht erst notwendig sind.
Erst in der letzten Woche ist ja der Chef der Vatikanbank, Gotti Tedeschi, entlassen worden. Nun der WatiLeaks-Skandal. Meinen Sie, dass es da eine Verbindung geben könnte? Also es eventuell einen Regisseur gibt, der da die unsichtbaren Fäden in der Hand hat und dem Vatikan, insbesondere dem Papst, Schaden zufügen will?
Das halte ich nicht für wahrscheinlich. Ich glaube, dass der Fall Gotti Tedeschi tatsächlich sehr wenig mit WatiLeaks zu tun hat, obwohl es eine zeitliche Koinzidenz gibt. Was Gotti Tedeschi letztlich geschadet hat, war seine Art, seinen Job zu machen. Er war ja Chef der Vatikanbank und hat da die Dinge einfach sehr schleifen lassen, ist nicht zu Sitzungen erschienen, hat die notwendigen Schritte nicht gemacht, um das Institut zu sanieren. Also das ist eigentlich eine ganz normale und gute Entlassung gewesen, dass man einen Bankdirektor, der dermaßen schludrig mit seinem Geschäft umgeht, dass man den halt vor die Tür setzt. Das würde ich eher als ein ermutigendes Zeichen sehen. Auch das wieder ein Fall für mehr Transparenz.
Sagt Ludwig Ringeifel, der Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur. Mit ihm habe ich über den Enthüllungsskandal im Vatikan gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.